Hallo Oliver.
Hallo Anna.
Freust du dich auf unsere Jubiläumsfolge?
Ich freue mich. Ta-ta-ta-ta! Zum Thema?
Space Security.
Genau.
Folge 30.
Genau, besonderes Thema, besondere Folge.
Besonderer Gast.
Besonderer Gast. Bei uns heute im House of Nerds, Dr. Steven Arzt. Lieber Kollege und schon mehrfach Besucher hier.
Ja.
Genau, mal mit Thema Softwaresicherheit da gewesen. Heute zum Thema Space, Weltraum ist natürlich für uns Darmstädter auch ein besonderes Thema, weil wir hier verschiedene Institutionen haben, die in der Weltraumwirtschaft, der Weltraumorganisation eine große Rolle spielen. Die ESA, die ESOC hier in Darmstadt. Und ich habe eine Menge Fragen bei der Vorbereitung aufgesammelt. Ich sage nur Bitflip.
Bitflip, ich sage nur Weltraumkatze.
Ja, da werden wir heute eine Menge Spaß haben. Wir werden viel lernen, hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und fangen wir an?
Wir freuen uns, ja. Steven, komm rein.
Komm rein.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg in Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft über Cybersicherheit. Ich bin Oliver Küch und ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene. Und mit mir hier im Studio ist wie immer meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Moin Anna.
Ja, hallo. Ja, ich bin Anna Spiegel. Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SET. Und zu Gast im House of Nerds ist dieses Mal Dr. Steven Arz, schon zum zweiten Mal. Er leitet die Abteilung Secure Software Engineering bei unserem Institut. Und ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist.
Hallo Steven.
Hallo und danke, dass ich noch ein zweites Mal hier sein darf.
Genau, wir hatten auch schon andere Wiederholungstäter, bei denen war es aber immer so, dass die so nebendran am Thema waren. Du bist jetzt heute mit dem Thema da, das ist wirklich ganz abgespaced.
Abgespaced.
Genau, so. Konnte ich jetzt nicht widerstehen. Space, the final security frontier. Heute reden wir über Space Security. Ist das überhaupt der richtige Ausdruck? Also das habe ich mir jetzt so zurecht gedacht. Stimmt das überhaupt oder würde man das anders nennen?
Nee, Space Security kommt schon sehr gut hin.
Okay. Zum Einstieg würden wir gerne mal einen Fall rekurrieren, also nochmal wiederholen, durchsprechen, der vielen schon bekannt ist, aber vielleicht nochmal genauer erläutern, was da eigentlich passiert ist. Und zwar war das der Angriff auf, ich weiß nicht, KSAT oder KASAT-Satelliten im Rahmen des Ukraine-Krieges ist es da anscheinend zu einem Ausfall gekommen. Kannst du uns kurz mal durch so einen Angriff, durch diesen Angriff mal durchführen, was da passiert ist und wie das passiert ist auch?
Klar, gerne. Wichtig ist hier noch als Disclaimer, wir haben das natürlich im Team nicht selbst analysiert, sondern bei diesem Angriff sind wir auch auf dieselben öffentlichen Informationen angewiesen, die sich eigentlich jeder durchlesen kann. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann das eben nochmal ein bisschen strukturiert in Form bringen und schauen, dass wir das auch nachvollziehen können. Grundsätzlich beginnt dieser Angriff eigentlich gar nicht im Space, sondern auf dem Boden und zwar mit einer ganz schnöden VPN-Appliance. Das heißt, es gab einen unberechtigten Zugriff auf ein Netzwerksegment, weil es jemand geschafft hat, sich über VPN einzuloggen. Eine der Spekulationen, die es dazu gibt, ist, dass, weil es sich um eine Fortinet-Appliance handelte, diese Zugangsdaten aus FortiGate, aus diesem Angriff stammten, wo ungefähr 500.000 Zugangsdaten abhanden gekommen sind.
Fortinet vom Sicherheitsanbieter Fortinet?
Ja, genau.
Okay.
Und wie gesagt, Spekulation, dass die Zugangsdaten daraus gestammt sind. Was wir wissen, der war am Ende in diesem Netz drin und das war ein administratives Netz. Grundsätzlich unterteilt man bei Space-Systemen verschiedene Segmente. Das heißt, also man kann sich das nicht wie ein flaches Netz vorstellen, wo man sagt, jetzt habe ich einmal eine VPN-Verbindung zu X, super, jetzt kann ich da alles machen. Sondern das hat ein bisschen Lateral Movement erfordert, um dann eben quasi von dem Netz, wo der initiale Zugriff erfolgt ist, in das Netz zu kommen, wo wir dann bei der Steuerung der Satellitenmission sind.
Ganz kurz nur zur Erläuterung, Lateral Movement ist so der Fachbegriff, um ja, wenn man sich in einem Netzwerk quasi weiter bewegt oder in andere Seitenbereiche vorgeht dann, ne?
Genau.
Das schlängelt sich so durch quasi genau zum Ziel.
Jetzt hatte ich ja schon gesagt, so eine Satellitenmission ist in mehrere funktionale Aspekte unterteilt. Also man hat einmal etwas, das von einem Satellite Control Center normalerweise durchgeführt wird. Das ist der Betrieb des Raumfahrzeugs. Also wo ist das eigentlich gerade? Ist das auf der korrekten Bahn? Muss ich Bahnkorrekturen vornehmen, damit das auf dem korrekten Orbit bleibt? Solche Dinge. Technisch gesprochen, dieses SCC kontrolliert die Plattform. Und auf dieser Plattform sitzt eine Payload drauf und die macht eben das, wofür jemand tatsächlich bezahlt. Payload, eben beispielsweise Telekommunikationsdienste bereitstellen, Geodaten ermitteln.
Geosat, Starlink, was auch immer.
Genau. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Angriff zurückkehren, dann war ja da eben einiges an Lateral Movement, um genau an die Stelle zu kommen, wo man dann Kommunikationsinfrastrukturen nutzen konnte, die eigentlich für die Steuerung von dem Satelliten gedacht war. Mhm. Und was dann gemacht wurde, ist, man hat normale administrative Commands genutzt, die eigentlich gedacht sind für Fehlerbehebung, Fehlersuche, für Updates und so weiter und hat dann auf den Modems der Nutzer Speicher überschrieben. Wie gesagt, eigentlich diese Funktion als solche ist nicht das Problem, weil die wird auch genutzt für Updates, für Fehlerbehebung und so weiter. Und hier hat jemand einfach das, was schon da war, ausgenutzt über eine Malware, die extra dafür entwickelt wurde, die quasi dann geguckt hat, was habe ich an Modems, jedes Modem angesprochen, Speicher überschrieben und so weiter. Der Angriff ist dadurch interessant, weil er einerseits in die Breite ging, weil er bei den Nutzern überschreiben konnte. Mhm. Er ist aber auch dadurch interessant, weil man sich hier auch Implikationen von Security und Safety überlegen kann. Dadurch, dass die Dienste, die auf dieses Satellitensystem angewiesen waren, nicht mehr funktioniert haben, hatte man natürlich Streueffekte downstream. Das hat ja dann, glaube ich, sogar irgendwelche Windkraftanlagen betroffen.
Genau, ich glaube, Enercon oder so in Norddeutschland, die waren davon betroffen. Ne?
Ja. Und das ist halt immer das Problem. Mittlerweile ist ja Space auch kritische Infrastruktur. Ja. Aus genau dem Grund. Wir sehen das ja auch beispielsweise bei GPS-Jamming in der Ostsee, dass es Einwirkungen auf den Flugverkehr hat, dass es Einwirkungen auf den Schiffsverkehr hat. Also das ist jetzt nicht mehr nur so, dass ich mit meinem privaten Auto dann nicht mehr weiß, wo ich hinfahren soll, sondern das ist deutlich größer.
Genau, bei der Recherche haben wir auch einen anderen Fall, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, aber ich möchte noch gerne ein systematisches Bild, wo die Angriffspunkte alle sitzen.
Genau, sollen wir noch einmal ganz kurz sortieren?
Genau, erstmal zurück nochmal.
Das sind eigentlich alles Themen, die wollten wir so nach und nach besprechen, deswegen würde ich jetzt gerne nochmal zurück. Also wir hatten ja dieses Angriffsbeispiel vom KA-Satelliten, der angegriffen oder das System, das angegriffen worden ist. Was kann denn eigentlich alles angegriffen werden im Bereich Space Security? Also wir hatten diese Einteilung in Ground Segment, Space Segment und User bzw. Access Segment. Kannst du uns mal sagen, was ist und was wie angegriffen werden kann?
Also grundsätzlich, das Space Segment ist erstmal alles, das fliegt. Also das ist das Raumfahrzeug an sich.
Der Satellit, was auch immer.
Mhm. Genau. Mhm. Dann habe ich das Ground Segment. Das ist normalerweise Bodenkontrollstationen. Das sind die Ground Stations selber, also die Teleskope, die ich irgendwo stehen habe. Man kann sich das so vorstellen, das Ground Segment interagiert mit dem Raumfahrzeug. Und das Access Segment, beziehungsweise User Segment, das ist das, wofür irgendjemand wirklich bezahlt. Das interagiert mit der Payload obendrauf. Mhm. Das ist dann eben das, wo jetzt zum Beispiel ein aktuelles Handy einen Notruf abschickt, kann, der dann hinterher per SMS weitergeleitet wird. Das ist das, was beispielsweise die Internetkommunikation macht bei Starlink. Mhm. Also das muss man gedanklich einfach trennen, den Betrieb und das, wo dann wirklich die Nutzlast passiert.
Und gibt es da nicht noch den vierten Case? Wir haben gerade vom Jamming, also vom Stören von Signalen gesprochen, dass man die Kommunikation in irgendeiner Form stört, beeinträchtigt.
Oder wo wäre die Kommunikation in den drei Bereichen?
Das ist eigentlich Kommunikation zwischen Bereichen beziehungsweise innerhalb von Bereichen. Also wenn man sich dieses klassische Modell so vorstellt, ich kann jammen, damit das User-Segment nicht mehr läuft. Also beispielsweise GPS, der Satellit funkt zwar weiter seine Zeitstempel runter, aber die können am Boden nicht mehr sinnvoll ausgewertet werden beispielsweise. Ich kann mein Jamming auch darauf ausrichten, dass ich sage, ich möchte verhindern, dass der noch Bahnkorrekturen durchführen kann und will den damit irgendwie deorbiten beispielsweise. Das sind dann unterschiedliche Segmente, die ich angreife. Ich kann natürlich auch, und dann sind wir bei klassischen Counterspace-Maßnahmen, ich kann natürlich auch versuchen, mit elektromagnetischen Störimpulsen den Satellit selbst zu bearbeiten, um da Fehlfunktionen auszulösen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, ich will einfach, dass den niemand mehr benutzen kann, dann mache ich ihn Platz. Und am besten noch ortsgebunden, dann mache ich einfach dort in der Nähe Jamming. Das ist eine der, sagen wir mal, das ist relativ kostengünstig. Dann gibt's die Möglichkeit, ich will über eine klassische Cyberangriff, wie wir es jetzt hier haben, will ich irgendwo im Ground Segment irgendwo administrative Netze übernehmen, Speicher kaputt schreiben, was auch immer. Mhm. Da kann ich mir dann auch aussuchen, was die Konsequenz ist. Wenn ich jetzt TMTC, also Telemetry Telecommanding übernehmen kann, kann ich auch einen Telecommand schicken, der Bahnveränderung fliegt, die ich nicht haben will. Und auch da muss ich mir wieder überlegen, will ich das jetzt temporär machen? Mhm. Oder will ich das Ding wirklich komplett zerstören? Weil wenn ich sage, ich schicke Telecommands, die Bahn so verändern, dass mir das Ding irgendwann in der Erdatmosphäre verglüht oder ich drehe den einfach so, dass die Antenne nicht mehr Richtung Erde zeigt oder was auch immer, gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, dann gehe ich ja eher in Richtung, ich will einen permanenten Verlust erzeugen. Mhm. Und dann gibt es natürlich neben diesen, ich sag mal, leisen Möglichkeiten, gibt es auch noch die klassische Keule. Wenn wir so bei klassisch Counterspace sind, damit hat die Sowjetunion damals schon rumexperimentiert. wenn man über Interkontinentalraketen verfügt, dann kann man auch einen Satelliten treffen. Das ist überhaupt kein Problem, weil wenn ich eine Rakete habe, die quasi aus der Atmosphäre rauskommt, um irgendwo wieder in die Atmosphäre reinzugehen und dort irgendwas zu treffen, dann habe ich auch die Technologie, um zu sagen, ich schieße auf den Satelliten. Dann sind wir aber wieder bei dem Problem, das erzeugt eine Unmenge Debris, plus der Raketenstart ist auch noch erkennbar.
Und es ist echt teuer.
Ja, plus wenn ich eigene Satelliten auf einem ähnlichen Orbit habe, dann wird das mit dem Debris auch ein bisschen unschön. Das sind dann Sachen, die ich vielleicht nicht mehr machen will. Oder wenn ich irgendwo dazwischen was suchen, ich bin in einem ähnlichen Orbit, ich bin in der Nähe, ich kann aber gerichtet EMP machen, also ich versuche halt EMP.
Elektromagnetischer Impuls.
Genau, ich versuche halt, natürlich sind die Dinger geschirmt, weil wir im Weltall sowieso mit Strahlung zu tun haben und mit elektromagnetischen Impulsen bei Sonnenstürmen und Ähnlichem, aber ich kann auch versuchen, über diese Spezifikation hinauszugehen, das Ding dadurch zu erwischen. Oder wenn wir jetzt in Richtung Spaceplane gehen, es gibt mittlerweile Ansätze, Objekte wieder einzusammeln im Weltraum. Das wird einerseits gemacht, um in Forschung in Richtung Debris. Das wird aber auch gemacht in Richtung Maintenance. Man kann das natürlich auch abusen und kann sagen, okay, dann sacke ich jetzt einfach mal den Satelliten
alles,
ein.
Alles, was funktioniert, sammle ich auch mit ein. Okay.
Also auch das ist ein denkbarer Angriff. Da gibt's eine ganze Reihe. Ja. Aber das, was man in der Praxis so sieht, das sind im Moment eben tatsächlich diese Cyberangriffe. Oder es ist Jamming. Also ich glaube, in der Ukraine wird es halt hart, einen Quadratmeter zu finden, wo GPS wirklich zuverlässig funktioniert.
Wenn wir mal zu den Cyberangriffen gehen, was sind denn da so die Top-5-Methoden und Angriffspunkte? Also wird da vor allem, ich sag mal, der Ground-Aspekt angegriffen oder?
Ich glaube, wenn man über die Masse geht, dann muss man einfach über Jamming reden.
Okay.
Wenn man jetzt wirklich sagt, wo kriege ich mit dem wenigsten Aufwand mal eben, weil ich da jetzt zum Beispiel militärisch agieren will auf dem Feld, eine GPS-Blockade hin. Und wenn wir an die Cyberangriffe schauen, dann reden wir tatsächlich oft über vergleichsweise klassische Angriffe, weil auch das mit der VPN-Appliance, das ist jetzt gar nicht so space-spezifisch, weil der Exploit hinten dran, der war natürlich schon space-spezifisch, aber dieser ursprüngliche Angriffsvektor gar nicht mal so sehr.
Genau, das sind eigentlich herkömmliche Angriffstechniken, die dann, wo die Leute da am User-Interface quasi oft versuchen anzudocken.
Und man muss natürlich auch noch was sehen. Früher sind Systeme ja auch so designt worden, dass man gesagt hat, naja, wer kann denn zum Beispiel direkt mit einem Spacecraft interagieren? Das heißt, ich brauche irgendwo Bodenstationen. Das ist nicht ganz billig, der Spaß. Da haben ja nur irgendwelche staatlichen Akteure drauf Zugriff. Und in der Raumfahrt, wir vertragen uns ja alle. So ein bisschen für die geschichtlich Interessierten, diese Theorie von Ende der Geschichte, nach dem Zerfall der Sowjetunion und sowas. Das ist natürlich jetzt schon längst nicht mehr der Fall. Also es ist nicht mehr so, dass wir uns alle super vertragen. Und dazu kommt auch noch, man kann mittlerweile Bodenstationen über Amazon mieten. Also wir haben mittlerweile so eine Cloudifizierung von Space.
Ich will auch.
Cloudifizierung von Space.
Ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich gewisse Checks, ich bekomme ein paar Fragen gestellt, wenn ich eine Bodenstation haben will. Aber das ist letztlich ein Service, Bereitstellung einer Bodenstation.
Ja.
Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass es irgendwann Menschen gibt, die mir vielleicht weniger Fragen stellen, wenn ich eine Bodenstation haben will.
Das ist natürlich im Kontext der steigenden Kommerzialisierung auch der Raumfahrt.
Genau. Ne? Also, New Space.
Genau.
Und da wollte ich mal fragen.
Also New Space, für die es noch nicht wissen, das ist eine Initiative, die eben genau zur Kommerzialisierung des Weltraums das möchte. Also da werden Programme entwickelt, da gibt es Initiativen, da gibt es Startups, die da neue Dienste entwickeln, neue Satelliten ins All schießen etc. pp.
Um den Gedanken nochmal weiterzuführen, wenn ich mit einem Satelliten reden kann, das böshafte Akteur, dann kann ich natürlich auch unter vollständiger Umgehung von dem Bodensegment irgendwas hinschicken. Und wenn der Satellit dann schlecht aufgestellt ist bezüglich Authentifizierung beispielsweise, dann kann ich auch versuchen, da meine Commands direkt unterzubringen. Und das ist halt gerade im Legacy-Bereich noch ein Thema, was uns, glaube ich, noch Kopfschmerzen bereiten wird.
Also Legacy
ist so alte Software, die auf alten Satelliten noch rumschwirrt, meinst du?
Ja, generell alte Satelliten. Also man muss sich bei so einem Satelliten auch immer vorstellen, das ist nicht so wie der Heimcomputer. Diese meisten Missionen, die fliegen schon relativ lange.
Ja.
Plus,
hast du mal so eine durchschnittliche Missionsdauer? Keine Ahnung, 20 Jahre?
Durchschnittlich jetzt nicht, aber gerade wenn man so ein bisschen höher geht, also geostationäre Satelliten, so 10, 15 Jahre können die schon oben sein. Und man muss sich das auch nicht so vorstellen wie so ein Heimcomputer. Letztlich, was der an Strom frisst, ist mir egal. Und wenn er ein bisschen größer ist, ist mir das auch egal. Sondern bei einem Satellitenprojekt, da wird quasi aktiv gekämpft, wenn ich das jetzt mal ein bisschen überzeichnen darf. Jeder, der Strom braucht, muss ich den erkämpfen. Jeder, der Platz braucht, jeder, der Abwärme hat. Es ist nämlich nicht so, dass man die Dinge einfach kühlen kann, weil da oben gibt's keinen Wind. Das heißt, mit Abwärme komme ich nur klar, indem ich Platz schaffe. Und Platz ist halt auch wieder rar. Gewicht logischerweise. Das heißt, das ist alles sehr limitiert. Und wenn ich da jetzt sage, naja, ich brauche aber unbedingt schnellere Hardware, bessere Hardware, nochmal Kryptochip zusätzlich und so weiter, komme ich schnell an die Grenze. Und Grenze heißt halt in dem Fall, kann man alles schon machen, dann brauche ich vielleicht ein größeres Sonnensegel, dann ist das Ding vielleicht zu schwer für meine Trägerrakete, dann ist es zu groß für die Trägerrakete, dann brauche ich plötzlich einen anderen Träger. Oder ich kann auf dem Träger arbeiten, aber ich wollte eigentlich Rideshare mit irgendjemandem anderem machen, also zwei Satelliten in eine Rakete rein. Das klappt jetzt aber nicht mehr, weil ich selber zu groß geworden bin. Und jetzt nur noch mal im Kopf, wenn wir mal bei den Großen sind, bei dem Ariane-Launch, das sind wir halt bei 100 Millionen. Das heißt, die Frage, ob ich jetzt jemanden mitnehmen kann, 50 zahle oder ob ich 100 zahle, oder ob ich jetzt ursprünglich gesagt habe, ich launche auf einer Vega C, hoch geht nicht mehr, ich launche jetzt auf Ariane. Also selbst dieses, ich baue da Features ein, das ist halt auch ein Kostentreiber. Und deshalb haben wir auch Legacy-Systeme, die halt vergleichsweise simpel sind, wo man auch nicht sagen kann, ich mache da mal einfach ein Software-Update und plötzlich haben wir da starke Authentifizierung oder irgendwas.
Genau, oder Kryptografie, ne? Also egal, was ich da machen will. Vielleicht noch ein paar Basis-Infos einfach, weil ich bei der Einarbeitung ins Thema schon gemerkt habe, dass ich da ganz viel gar nicht gewusst habe. Ne? Also du hast eben gesagt, geostationärer Orbit. Ne? Ich habe jetzt gelernt, dass es auch einen LEO-Orbit gibt. Das ist also Low Earth Orbit. Genau. Und es gibt noch ein drittes.
MEO.
MEO, genau. Das ist dann mittleres, oder?
Ja, genau. Salopp ausgedrückt, der ist zwischendrin.
Genau. Und bei LEO, also bei dem untersten Bereich, da habe ich in der Tat festgestellt, ich habe mal geschaut, okay, wo fängt der an? Und das ist vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Frage. Das hast du schon leicht angerissen. Wo fängt der Weltraum überhaupt an? Also was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, was du auch gesagt hast schon, dass die Raketen Flugbahnen und der Lower Earth Orbit, die haben eine große Überlappungsmöglichkeit, nenne ich es mal.
Ja, da muss man aber auch unterscheiden zwischen, ich treffe mal irgendwas versehentlich, nee, passiert nicht, und ich schieße bewussten Satelliten ab. Mhm. Und wenn es darum geht, bewussten Satelliten abzuschießen, dann ist eigentlich die Frage, ob das jetzt LEO, MEO oder GEO ist, völlig irrelevant, weil da baue ich mir die Rakete, dass das funktioniert. Mhm. Also gerade diese ganzen Counterspace-Sachen, da kriege ich auch einen Geosatelliten mit weg. Mhm. Also wen das interessiert, es gibt von der New World Foundation, heißen die, glaube ich, gibt es diesen Counterspace Capability Report. Mhm. Das ist im Wesentlichen OSINT. Also die haben Open Source Intelligence betrieben und haben die Informationen, die verfügbar sind, aus verschiedenen Ländern zusammengesammelt, korreliert, bewertet. Also manchmal ist ja so, dass Länder bewusst sagen, ich habe folgende Capabilities. Dann muss man halt schauen, kann man das korrelieren? Ist das jetzt nur eine...
Stimmt das irgendwie?
Marketing-Aussage genau. Letztlich oder stimmt gibt's das
da
wirklich?
Indizien, die da
genau.
Für oder gegen sprechen?
Und die haben im Endeffekt nach Ländern aufgelistet, wo man annimmt, dass die bestimmte Funktionalitäten haben oder Fähigkeiten haben. Mhm. Und das ist sehr eindrucksvoll. Also gerade die Sowjetunion war super aktiv und diese Informationen sind nach dem Zerfall der Sowjetunion auch relativ gut bekannt geworden, eben physikalisch auf irgendwelche Satelliten einzuwirken.
Machen wir in die Shownotes, wenn wir das finden, ne?
Ja. Also das Ding ist auch lang, dieser Counterspace Capability Report. Das ist jetzt nichts, was man auf dem Weg irgendwie zum Pizzaessen liest.
Also du hast jetzt ja quasi beschrieben, nochmal ganz kurz zu den Angriffen. Du hast jetzt quasi die Ground-Sachen, also wenn man das attackiert und hast schon darauf hingewiesen, dass man nicht einfach so einen Update hochspielen kann. Ich habe gar keine Vorstellung, wie lange braucht so eine Kommunikation eigentlich, die hier vom Boden geschickt wird, bis die oben beim Satelliten ist.
Vielleicht nochmal zur Richtigstellung. Also man kann updaten. Mir ging es darum, dass man gerade bei Legacy-Systemen, die schon länger fliegen, schauen muss, was eigentlich die Capabilities von der Hardware sind, die damals hochgeschossen wurde. Und dabei muss man auch bedenken, dass gerade bei klassischen institutionellen Satelliten, also nicht New Space, wir davon reden, dass wenn der Satellit startet, er quasi so einen Wasserfall-Design-Zyklus hinter sich hat. Das heißt, die Technologie ist zum Zeitpunkt des Launches schon nicht mehr die neueste. Da muss man noch mal ein bisschen zurückgehen. Und jetzt habe ich was halt schon seit Anno dazu mal fliegt. Das kann ich zwar updaten, aber wenn der Prozessor halt nur Real Mode kann und kein Protected Mode im Speicher, also Trennung zwischen verschiedenen Prozessen im Speicher, dann ist es halt so. Wenn ich nur einen Kern habe, dann ist es halt so. Wenn ich nur ein paar Kilobyte RAM habe, dann ist es halt so. Das ist das, was ich meinte. Das heißt nicht, dass man nicht updaten kann.
Das wollte ich auch gar nicht gesagt haben. Ne? Man muss halt diese Space-Dimension und die besonderen Bedingungen, die man dort eben hat, was die Geräte angeht, aber auch die Umgebung. Die
physikalischen Bedingungen.
Genau, die muss man mitdenken. Kommen wir auch noch drauf. Und wie lange dauert denn aber jetzt mal so ein Impuls, so ein Signal, wenn ich jetzt einen Steuerbefehl hier auf der Erde quasi gebe, wie lange dauert der, bis der bei einem normalen Geosatelliten ist?
Ja, das geht eigentlich relativ, also die Bandbreiten, die man da rauskriegt, die sind schon okayisch, würde ich mal sagen, für ein Software-Update. Wir übertragen da ja keine Gigabytes. Die Latenzen sind halt gerade bei Geo ein bisschen länger, Also jetzt Telefonate über Gio will man nicht führen.
Ja, wie lange? Keine Ahnung, 10 Minuten oder?
Das hängt tatsächlich vom System ab. Die Chinesen haben jetzt letztens behauptet, sie würden Gigabit hinkriegen über einen Satelliten. Das war, glaube ich, kein Geo, sondern Meo. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Mhm. Also die Claims gehen da quasi schon von bis, dass diesen chinesischen Claim kann man auch nicht unabhängig überprüfen. Starlink hat da deutlich weniger Bandbreite als das, was die Chinesen jetzt claimen. Spannend ist aber vor allem, dass man den natürlich nicht immer sieht. Mhm. Also nicht jeder Satellit ist immer von jedem Fleck der Erde aus sichtbar. Da müssen wir nochmal ein bisschen die Orbits unterscheiden. Mhm. Aber gerade so Leo beispielsweise muss ich eben auch schauen, wann habe ich überhaupt Kontakt zu meinem Satelliten. Mhm. Das bringt man bei Konstellationen dadurch in den Griff, dass man sagt, ich habe einfach mehrere davon und irgendeinen sehe ich immer. Dann habe ich vielleicht noch Inter-Satellite-Links, dass die wieder miteinander reden können. Mhm. Aber da wird natürlich mein Update-Konzept auch schwieriger. Wo ich dann sage, naja gut, entweder ich warte, bis ich jeden Reihum mal gesehen habe, oder ich habe entsprechend viele Bodenstationen, oder ich setze auf ISL, also Inter-Satellite-Link, ich sage das einem und hoffe, dass das durchpropagiert. Das sind alles Designentscheidungen, die man letztlich treffen muss. Spannend wird es natürlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen von den Satelliten weggehen, wenn ich weiter muss. Was ist denn, wenn wir jetzt über Projekt Artemis reden, zum Beispiel Mondbasis? Mhm. Was ist denn, wenn wir über Abbau von Ressourcen beispielsweise irgendwo reden? Was ist denn, wenn wir über Mars-Missionen reden?
Was ist denn der Abbau von Ressourcen? Meinst du Gold auf dem Mond graben oder wie?
Ja, das muss ja jetzt kein Gold sein, oder sondern
seltene Erden, irgendwelche mit
seltenen Stoffen. Genau, seltene Erden sind da eher der Punkt.
Mars war eher so ein random Beispiel.
Ja, da brauche ich natürlich auch Kommunikation und das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, nennt sich Solar System Internet, wo die ESA aktiv ist, wo auch die NASA aktiv ist, wo es darum geht, wie bringe ich eigentlich Kommunikation nach ganz weit draußen? Mhm. Und da sprechen wir eben davon, dass nicht wie bei einem terrestrischen Netz ich einfach ein Paket abschicke über TCP/IP und das wird dann immer schön weitergeleitet. Und im Endeffekt habe ich einen klaren Pfad zwischen Sender und Empfänger, sondern hier komme ich vielleicht von meiner Marsstation bis in den Mars-Orbit und dann ist erstmal Schicht und dann dauert es eine Weile, bis ich quasi meine nächste Relay-Station überhaupt sehe. Dann schiebe ich es wieder auf die nächste Relay-Station, die puffert das wieder, sagen wir mal, das ist dann Mondorbit. Der wartet, bis er wieder einen Satelliten sieht, schiebt es weiter. Das nennt sich dann Delay Tolerant Networking, also im Prinzip Routing mit Puffern dazwischen, um eben zu überbrücken, dass ich nicht überhaupt immer Konnektivität habe. Und das ist dann natürlich auch, wenn wir jetzt mal in Security überlegen, nochmal eine andere Herausforderung, weil Anomalieerkennung, das Paket hat einen komischen Weg genommen. Naja, das nimmt irgendeinen Weg, das nimmt potenziell auch mehrere Wege parallel, weil es kann ja auch sein, dass eine Station irgendwann merkt, schade, ich komme gar nicht weiter, ich kann das Paket nicht mehr weiterleiten. Mhm. Oder es kann sein, dass zwei Pakete ankommen, aber in der falschen Reihenfolge, also out of order. Also alles das, was auf der Erde eine Anomalie ist, ist dort, ja, das ist halt normaler Betrieb.
Musst du quasi so eine Art Fehlertoleranz dann entsprechend einbauen.
Ne? Genau, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, mir Anomalieerkennung anschaue, das geht im DTN-Netz ganz anders als jetzt auf einem klassischen TCP-IP-Netz auf der Erde.
Ja, klar.
Das Quiz im House of Nerds.
Ja, Steven, wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Fragerunde für zwischendurch. Ein kleines Space-Quiz. So, wie hießen die ersten Tiere, die ins All geschossen wurden?
Das war, glaube ich, von der Sowjetunion dieser Hund.
Genau. Einmal die Laika.
Laika, ja, und die Franzosen haben, glaube ich, mal eine Katze hochgeschossen.
Eine Katze? Okay. Ich kenne nur die Rhesusaffen Abel und Miss Baker.
Die sagen mir gar nichts. Also der Hund ist relativ bekannt und die Franzosen hatten irgendwann diese Katze.
Also der Hund war, also die Hündin war halt die erste.
Ja, das ist klar. Aber recherchier mal die Katze. Das
ja,
ist auch
cool, die Space-Katze.
Die haben tatsächlich mit eine ganze Reihe von Katzen vorher angeschaut und überlegt, welche man dann nimmt und Auswahlverfahren gemacht und so weiter.
Die fitteste Space-Katze dann genommen.
Assessment Center für Katzen, cool.
Naja, für Astronauten und für Katzen.
So ist es.
Warum denn nicht? Wir hatten es ja gerade von Legacy-Satelliten und wie lange eigentlich so ein Satellit oben rumfliegt. Wie heißt denn der älteste noch aktive Satellit?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich hätte mal gesagt Relay 2 von den Amis. Das ist, der sendet wohl wieder, wenn ich es nicht vertauscht habe, obwohl der eigentlich schon auf der Liste der Toten war.
Oh, also so ein Wiedergänger. Naja, ich weiß nicht. Der war es jedenfalls nicht. Also laut Google ist es Vanguard 1. Der ist seit 1958 im All. Kann man sich kaum vorstellen, aber offensichtlich ist er da noch. Und der erste war halt Sputnik.
Ja, klar, diese Deep Space Probes, die sind aber zum Beispiel auch relativ langlebig.
Ja, offensichtlich, ne?
besser. Ja, wenn wir jetzt nicht nur von Satelliten reden, sondern wie gesagt auch diese Deep Space Probes mit reinnehmen, das ist mir auch erstaunt, wie lange die noch halten. Das sind diese Raumfahrzeuge, die man letztlich in den interstellaren Raum rausschickt und einfach fliegen lässt.
Die Sonden, weiterlaufen. Genau. Sind das die ja dann diese Tafel aus Gold an haben mit Das ist die Menschheit und die tollsten Pop-Songs und so, mit Beethoven auch noch drauf, die dann irgendwann mal auf eine Space-Katze treffen werden. Okay.
Nee, die Katze ist ja zurückgekommen.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt's da noch eine andere Katze da draußen. Okay. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, die hat ChatGPT für mich erstellt, die wir so garantiert beantworten können. Wie funktioniert die Positionsbestimmung bei GPS-Satelliten? A. Durch Erkennung von Magnetfeldern. B. Über Triangulation von Funksignalen. C. Mittels Infrarotsensoren. Oder D. Mit Hilfe von Spiegelreflexionen auf der Erde.
Nee, das ist Triangulation über
Zeitschnitte. Richtig.
Spannend wäre, oder eigentlich viel spannender wäre die Frage, wie kriegt eigentlich so ein Satellit mit, wo er ist? Weil das würde ja nichts helfen, wenn der GPS-Satellit seine Signale jetzt, sagen wir, einfach mal Richtung interstellaren Raum rausfeuert oder Richtung Sonne oder weiß der Teufel. Aus dem Grund haben...
Woher weißt du eigentlich, wo der ist, ne?
Der muss wissen, wo er ist.
Der muss seine Lage kennen.
Ja. Ja.
Und ein klassischer Ansatz ist ein sogenannter Star-Tracker. Das heißt, er hat Kameras an Seiten, wo er aufnehmen kann. Das müssen jetzt nicht unbedingt sichtbare Lichtkameras sein, sondern man kann das auch auf anderen Frequenzbereichen machen, wo er beim Endeffekt sieht, okay, ich sehe dort und dort diese Sterne und daran kann ich mich wieder orientieren, wie rum ich gerade bin.
Also er hat irgendwelche Fixsterne und kann daraus quasi berechnen, wo er
kriegt da seine Lage.
Ja. Also wie so ein Navigator im Mittelalter.
Es geht ja ums Drehen hauptsächlich. Ja. Weil die Bahnkorrektur, die kommt ja von der Erde. Nur das Drehen muss der Satellit machen, weil wenn seine Antenne so ist, dass er von der Erde gar nichts mehr empfangen kann, wie kann ich ihn von der Erde kontrollieren?
Die Erde ja auch
gar nicht.
Genau. Ja, was versteht man unter einem CubeSat? A. Eine Raumsonde zur Asteroidenabwehr. B. Ein Würfelsatelliten im Format 10x10x10 Zentimeter. Eine Raumstation mit kubischer Struktur oder D, eine Satellitensimulation für Schulprojekte.
War auch das sind diese tatsächlich würfelförmigen Kleinstsatelliten, 10 cm Kantenlänge.
Niedlich, ne? Wenn die Vorstellung, so ein kleines Würfelchen.
Also Asteroiden damit abwehren wird echt schwer, da muss man schon verdammt viele drauf werfen. Das ist
oder einen ganz besonders mutigen nehmen. Okay.
Du bist Teil einer Taskforce-Gruppe, wenn ich es richtig weiß, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ja, genau. Das BSI hat den Expertenkreis Weltraumsicherheit über die Allianz für Cybersicherheit, wo dann mit Experten aus der Forschung, aus der Industrie und aus anderen Behörden eben Weltraumsicherheit verbessert werden soll. Eben immer mit dem Hinterkopf, das ist mittlerweile kritische Infrastruktur.
Genau. Und man weiß eben jetzt auch, okay, das wird immer mehr, es verstärkt sich. Was sind denn so die Herausforderungen, die in der Zukunft vielleicht drohen oder um die man sich jetzt schon kümmern muss?
Ja, also da vielleicht auch ein bisschen Schleichwerbung für den Expertenkreis. Wir haben eine eigene Projektgruppe für Zukunftstechnologien, die auch gerade an einem Whitepaper dazu arbeitet. New Space ist natürlich ein Riesenthema. Einerseits habe ich gestreutere Geschäftsmodelle. Das heißt, ich habe einen, der nur Bodenstationen betreibt, die sich aber dann praktisch wieder jeder mieten kann. Mhm. Wir haben vielleicht irgendwann das Thema, ein Raumfahrzeug ist oben, also ein Satellit, eine Plattform und ich kann mich dann mit meiner Payload dort einmieten. Kann sagen, okay, dieser Satellit hat jetzt folgende Instrumente. Der Satellitenoperator, dem ist aber eigentlich egal, was darauf läuft, der vermietet nur Rechenzeit und Instrumente. Mhm. Dann habe ich plötzlich diese ganzen Cloud-Computing-Themen. Was ist, wenn mein Nachbar also der nächste Tenant auf dem Satellit vielleicht maliziös ist? Wir haben Themen wie Processing auch schon im All stattfinden zu lassen. Kann man sich jetzt vorstellen, wenn man einen Erdbeobachtungssatelliten hat, der hochauflösende Aufnahmen macht, dass man da beispielsweise mit KI schon mal vorprozessiert und sagt, ich brauche jetzt keine riesigen Datenströme runterschicken. Wenn da was Relevantes ist, dann schicke ich das Ganze runter und auch gekroppt auf den Bereich beispielsweise.
Also zum Beispiel, wenn man so Waldbrand oder sowas, ne?
Ja, genau. Ja. Wenn da kein Waldbrand ist, brauche ich nicht ständig hier einen Datenstream runter zu jagen. Ja. Das ist dann halt auch noch relevant, wenn wir sagen, wir haben noch andere Kommunikationstechnologien, für die ich auch bezahlen muss, zum Beispiel ein Satellite Relay Network, wo ich sage, ich bin an der Stelle, habe ich keine Bodenstation, ich jag das mal über ein paar andere Satelliten, die halt Relay machen, bis ich dann wieder an meiner Bodenstation ankomme, dann zahle ich da im Zweifelsfall für meinen Traffic. Dann habe ich auch vielleicht eine Vorauswertung, die ich machen will. Wir haben so Sachen wie eventuelle Maintenance-Missionen, wobei auch da gibt's Diskussionen, ob's der Trend eher in Richtung Maintenance-Missionen geht oder in Richtung Nachschießen. Also wenn wir uns anschauen, mit welchem Tempo SpaceX gerade Satelliten ins All schießt, kann man sich die Frage stellen, will man überhaupt maintainen oder schießt man einfach den nächsten hoch? Nee, das ist tatsächlich eine Geschäftsmodellfrage am Ende des Tages.
Mhm. Ja, klar. Wenn der Launch sehr teuer ist.
Ja, genau. Und auch das ganze Thema, spätestens wenn wir Missionen haben, die dann auch Richtung Mond oder Mars weitergehen. Die ESA selbst sagt ja, sie sehen das als Wirtschaftsbereich letztlich, Mondökonomie. Da gibt es tatsächlich auf der ESA-Webseite Zahlen. Es ist natürlich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, wie groß eine Mondökonomie wird. Aber die Idee ist ja, dass das nicht mehr alles government-funded ist, sondern dass dann da auch Firmen tätig werden, die dann bestimmte Dienste erbringen dort und damit dann einen Business Case draus machen.
Aber was gibt's denn da für konkrete Ideen? Also ich kann mir das nicht vorstellen, auf dem Mond.
Der ehemalige TU-Präsident, der war ja auch mal bei der ESA, glaube ich.
Du meinst aber nicht den Werner.
Doch, den Herrn Werner. Und der hat in seinem Antrittsinterview hier mit der FAZ, glaube ich, damals gesagt, hatte die Vision vorgegeben, ein Hotel auf dem Mond.
Ich wollte eigentlich einen doofen Witz machen mit einem Café auf dem Mond, aber jetzt
also Space Tourism du das mit dem Hotel. Space Tourism ist tatsächlich ein Punkt, das wird ja dir auch schon von diversen Firmen und angeboten.
Ja.
Aber da geht's bei dem, was sich die ESA da vorstellt, geht's tatsächlich um, sagen wir mal, handfestere Sachen. Also wenn man sich jetzt überlegt, beispielsweise gewisse Weltraumaktivitäten lassen sich vom Mond aus leichter starten, weil ich von dort aus leichter wegkomme. Ich kann zum Beispiel für irgendwelche medizinischen Anwendungen in Schwere und Drucklosigkeit bestimmte Herstellungsprozesse sehr viel effizienter machen, als ich das auf der Erde machen kann. Okay. Das heißt, da ist durchaus auch der Gedanke, kann man das nicht auf einem Satelliten machen beispielsweise. Natürlich, da muss Material hin, da muss Material wieder weg. Aber das kann durchaus sinnvoll sein. Auf dem Mond, dieses Mondgestein kann man zum Beispiel zum 3D-Drucken verwenden für Sachen. Da ist ja der Gedanke, wenn man dort irgendwas aufbauen will, man schleppt nicht das ganze Material hin, sondern man druckt mit dem, was man halt vor Ort hat. Habe ich wieder das Problem, das muss ich abbauen, das muss ich transportieren und so weiter. Dann brauchen wir wieder letztlich eine Art Positionierungssystem auf dem Mond. Und das ist genau das, darum kann sich natürlich eine Ökonomie bilden.
Okay.
Und dann sind wir...
Das Ticken. Also du meinst, es wird irgendwann, keine Ahnung, produzierende Unternehmen auf dem Mond geben,
die in dieser
speziellen Umgebung halt
ihre genau, also schaut euch das mal auf der ESA-Webseite an. Die haben das so ein bisschen hochgerechnet, mit wie sie davon ausgehen, dass es da eine Ökonomie gibt. Die Kernmessage ist aus ihrer Sicht, ist es eine Anschubfinanzierung, die der Staat da macht oder die Staaten da machen. Und ansonsten ist das dann halt ein Wirtschaftsraum, der erschlossen wird.
Okay.
Jetzt aber zum Bereich IT-Security. Da sind wir dann natürlich genau da drin. Dann muss ich mir für solche Sachen, auch wieder Stichwort Solar System Internet, muss ich mir überlegen, ich habe nicht mehr alles durch einen zentralen Knoten laufen, weil sämtlichen Traffic mal von der Mondoberfläche zu einem Mondsatelliten und dann zu einem Erdsatelliten und zur Erde, das ist halt totaler Quatsch. Sondern, und da gibt's auch schöne Diagramme bei diesen Projekten wie Solar System Internet, dann muss ich mir überlegen, welche Relay-Stationen sind denn eigentlich sinnvoll. Dann habe ich plötzlich eine Mondoberfläche zu Mondsatelliten und aber auch wieder runter. Mhm. Oder Inter-Satellite-Link. Mondoberfläche, Satellit und wieder auf, und wieder runter zum Mond.
Da hat der Finger vom Steven jetzt gerade das Mikro abgeschossen, als er die Flugbahn nachgezeichnet hat.
Genau.
Da müssen wir jetzt...
Das sind also dann auch noch Infrastrukturen mit potenziell auch anderen Eigenschaften.
Ich hatte jetzt nicht so solche Ideen schon erwartet oder solche Visionen. Also tatsächlich, dass es produzierende Firmen auf dem Mond geben wird, auf Satelliten.
Also gerade im Medizinbereich tatsächlich ist es wohl ein Use Case, weil gewisse Prozesse einfach dort effizienter stattfinden können als auf der Erde und man gewisse Medikamente einfach besser produziert kriegt.
Okay.
Kurze Frage, wo beginnt für dich der Weltraum?
Naja, eigentlich die offizielle Antwort ist, glaube ich, Kármán-Linie, oder?
Genau, das wären so 100.000 Kilometer, aber du hast schon richtig gesagt, es gibt schon gar keine richtige Definition, die jetzt alle Länder per se, also ich sag mal, das ist die übliche Definition, die kommt aus USA, wenn ich es richtig weiß, die wird aber nicht von allen Ländern akzeptiert.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Auch wir haben jetzt gerade Mond angesprochen, da gibt es zwar auch einen zwischenstaatlichen Vertrag, den haben wir, glaube ich, 20 Länder unterschrieben.
Genau, oder sowas. Das sind alles so Dinge, die sind in den 60ern oder 70ern mal passiert und angestoßen worden, aber haben einfach nicht alle Leute unterschrieben.
Dann gibt's jetzt auch.
Wir konnten ja auch nicht alle hoch.
Wo jetzt die Aktivitäten starten im Rahmen dieser Artemis-Mission, da gibt es auch einen Artemis-Vorschlag für irgendwelche Legal Frameworks. Mhm. Den haben aber noch weniger Leute unterschrieben als den alten Mond-Contract. Das ist natürlich alles noch ein totale Katastrophe gerade. Und dann haben wir aber auch das Problem, man kriegt ja nicht mal durchgesetzt zu sagen, wir haben Mindestsicherheitsanforderungen verpflichtend für alle, die einen Satelliten betreiben, weil welche Jurisdiction ist denn bitte verantwortlich? Da ist eine Firma aus Österreich, die einen Satelliten in Frankreich produzieren lässt, in USA auf eine Startrampe packt mit einer Rakete, die in Indien zusammengeschraubt wurde. Jetzt mal als ganz theoretisches Beispiel. Wir kommen ursprünglich aus einer Zeit, du hast die 60er angesprochen, da gab es Staaten und Staaten haben gelauncht. Und da war der Staat, der gelauncht hat, verantwortlich. Genau. In dem Fall wären das jetzt in unserem Beispiel die USA. Aber das, die USA sind das dann nur, weil zufälligerweise da die Startrampe gerade günstiger war. Das hat aber nichts mit demjenigen zu tun, der launchen lässt, der den die Rakete produziert hat und so weiter.
Ja.
Das heißt, das ist auch was mit dem EU-Space-Law zum Beispiel. Das ist ja auch ein Haftungsthema.
Ja.
Wenn der Raketenstart fehlschlägt, kann es ja auch zu Schäden am Boden kommen. Wer haftet denn bitte dafür? Wer haftet für irgendeinen Satelliten, der, sagen wir mal, durch einen technischen Defekt seine Bahn verlässt und irgendwo reinkracht?
Genau.
Und das ist im Moment ein Riesenthema. Und wir haben da zwei Schienen. Das eine ist, wir müssen das irgendwie von den Staaten wegbekommen, weil es ist eben nicht mehr so, dass Staaten Raumfahrt betreiben. Ja, die tun das zwar schon noch, aber
unter anderem.
Das ist, genau, das ist unter anderem. Und das
Modell hat sich halt komplett verändert. Ne?
Also. Und das zweite ist, die Komponenten werden ja auch immer internationaler und die Akteure, wenn jetzt quasi jeder Teil von so einer Mission nur noch ein Geschäftszweck ist, den man sich irgendwo zukauft. So ein bisschen wie Cloud-First-Unternehmen, die sagen, naja, wir haben ein Büro hier, dort sitzt einer im Desk-Sharing-Raum, der angemietet ist, den Server haben wir dort angemietet oder wir haben gar keinen Server mehr angemietet, sondern nur noch Dienste. In eine ähnliche Richtung marschieren wir jetzt auch im Weltraum. Was bedeutet das eigentlich für die Haftung? Was bedeutet das für, wer legt fest, was Mindestsicherheitsanforderungen sind? Ja,
ganz genau. Das wäre nämlich meine Frage an dich gewesen, aber schade, dass du keine Antwort
hast. Ja gut, es gibt den Vorschlag von dem EU Space Act, der ist jetzt gerade wenige Wochen alt. Die sehen gewisse Mindestsicherheitsanforderungen vor, die sind aber nicht so spezifisch.
Ja, aber wäre das dann nur EU oder wäre das dann international?
Im Moment ist es nur EU, aber selbst Deutschland ist, ist nicht so ganz dafür. Also da gibt es immer noch auch Interessenkonflikte. Ich weiß nicht, Steven, weißt du da mehr? Kannst du uns erhellen?
Ja, das ist so eine gewisse Diskussion auch, wie viel man EU-weit regeln soll, wie viel man national regeln soll. Will man das Thema Cybersecurity direkt mitnehmen oder will man nur irgendwas, was zum Beispiel die Haftung regelt, aber dafür relativ schnell einen Konsens erzeugt, hinbekommen? Wir hatten zwischendrin auch, also während die Verhandlungen zum Space Law bzw. Space Act liefen, einen Regierungswechsel in Deutschland. Ich glaube, da ist das letzte Wort insgesamt noch nicht gesprochen. Und selbst wenn das jetzt durchgeht in dieser oder einer anderen Form, das wird noch Iterationen brauchen. Und wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, wir haben ja in der Seefahrt irgendwo ein ähnliches Thema. Was ist eigentlich mit dem Schiff in internationalen Gewässern? Aber da haben wir es irgendwann mal geschafft, uns zusammenzuraufen.
Es gibt einen internationalen Seegerichtshof und die Urteile werden auch umgesetzt.
Es gibt ein internationales Seerecht. Da sind wir halt für den Weltraum noch ein Stück von weg.
Ein ganzes weites Stück, würde ich sagen. Also bei der Recherche, Anna und ich haben vorher uns natürlich versucht, kunstig zu machen. Dann hat man erstmal die Risiken, die es jetzt schon gibt. Dann kommen die Risiken, die noch zusätzlich draufkommen. Rechtlich ist alles unklar.
Ja.
Das war so ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
SpaceX hat ja jetzt auch das Problem mit Mexiko. Den ist ja ein Launch daneben gegangen und da ist aber ein Teil der Rakete ist auf mexikanischer Seite runtergekommen.
Haben wir Haftungsprobleme?
Fanden die nicht so gut wahrscheinlich.
Ja, jetzt geht das so ein bisschen darum, wer ist eigentlich für die Bergung davon zuständig oder wer darf denn bergen? Wer wertet das Ganze aus? Die Mexikaner sind nicht ganz glücklich damit, unter welchen Bedingungen oder Nichtbedingungen da gelauncht wird. Was ist die Rolle von einem Staat? Was ist die Rolle von einem Staat, nicht in dem gelauncht wird, sondern der halt einfach irgendwo ist. Ich glaube, der Elfenbeinküste ist auch mal eine chinesische Endstufe auf den Kopf gefallen. das sind halt alles solche Fragen.
Aber das ist gefährlich.
Ja, wir haben uns das im Vorgespräch immer noch, haben wir so gedacht, ach, das ist, man hat diese Gedanken im Kopf, du sagst jetzt, ist schon alles schon passiert, man hat es nur nicht in Erinnerung.
Die Chinesen haben tatsächlich, sagen wir mal, einen etwas agileren Ansatz, was solche Weltraumschrottpläne betrifft.
Oh Gott.
Also da
don't stop, werden, drop. Drop, don't stop.
Ja. Da werden halt auch Sachen gelauncht, die so, sagen wir mal, in den USA oder in Europa nicht durchgegangen
wären. Das ist so gruselig, Steven, ehrlich. Alle fliegen los und keiner achtet auf irgendwas, ey.
Naja, Moment, jetzt ist es, das hängt auch ein bisschen von dem Land ab, wo du launchst, ne?
Okay, also, aber
darf ja jeder mitspielen. Eine chinesische, das ist ja das Problem.
Rakete kann ja überall mal auf den Kopf fallen, oder nicht? Okay, es war jetzt sehr platt, aber.
Naja. Das hängt ein bisschen davon ab, also von der Trajektorie, die du da fliegst, ne? Weil die wollen ja auch damit irgendwo hin.
Ja, aber wenn das nicht klappt, weil hat man mal probiert, aber klappt nicht, oh, also schade.
Also es gibt Safety Protocols, vielleicht das nochmal. Die Frage, wie man damit umgeht, hängt aber halt auch ein bisschen davon ab, wer man ist und wie wichtig einem das Thema ist. man hat innerhalb, gerade bei Sachen, die von der ESA gefördert werden oder finanziert werden, gibt's Debris Management Plans. Mhm. Da schaut man sich wirklich an, wir müssen Space Debris runterkriegen, was sind Notfallpläne und so weiter. Mhm. Im Launcher-Bereich haben wir natürlich eine große Zunahme von Launchers. Mhm. Das heißt, wenn ich dieselbe Quote fahre an Sachen, die schief gehen, ich habe halt mehr davon, okay, da geht auch ein bisschen mehr schief. Ich habe auf der anderen Seite neue Akteure, die ganz erlaubt noch nicht so viele Launches auf Buckel haben. Mhm. Ich habe eine ganze Reihe neuer Startplätze, die man früher so in der Form nicht befeuert hat, weil gerade diese Micro-Launcher, die haben halt auch, da gibt's nicht die 5, 6 Orte auf der Welt, wo man launchen kann, sondern gibt's deutlich mehr. Es gibt Überlegungen, ob man nicht, um den Impact ein bisschen zu reduzieren, von Schiffen aus launchen kann. Hat man nämlich den Vorteil, dass man im Zweifelsfall repositionieren kann. Mhm. Also da wird gerade eine ganze Menge Ideen überlegt, aber natürlich braucht das irgendwo ein Fundament zu sagen, was sind denn Mindeststandards? Und da reden wir von Safety und da reden wir von Security. Mhm. Was sind, oder wer ist dafür verantwortlich?
Ja, wer überprüft das, genau.
Genau, wer überprüft das? Das sind alles Sachen, die man sich überlegen muss. Man darf sich da keine falschen Vorstellungen machen. So eine Rakete ist letzten Endes dasselbe Material, mit dem ich irgendeinen Sprengkopf transportieren kann.
Ja, klar.
Deswegen ist das auch in der Exportkontrolle ein heißes Thema. Also gerade jetzt zum Beispiel bei deutschen Startups habe ich schon mitbekommen, wenn die auch nur in anderen EU-Staat, um von dort zu launchen, ihre Rakete hinkarren wollen, das ist ein bisschen Papierkram. Und damit kann man also an sich auch schon erheblichen Schaden anrichten, wenn man so ein Ding einfach übernimmt. Mhm. Oder wenn man beispielsweise eine Manipulation durchführt, dass das Ganze auf der Launch-Site explodiert oder ähnliches.
Ja, also das Risiko ist uns, glaube ich, eindrücklich vor Augen gestellt worden durch dich.
Aus dem Nähkästchen.
Steven, wir haben uns gefragt, wie du überhaupt zur Space Security gekommen bist. Was ist da irgendwie... Oder was fasziniert dich an der Weltraumfahrt? Hast du da auch irgendwie persönliches Interesse dran?
Das sind zwei Fragen. Ich würde mal mit der zweiten anfangen. Gut. Ich finde Raumfahrt ganz interessant, weil es ein völlig anderes Thema ist als Security auf dem Boden. Ich habe das Problem, dass ich eben nicht ständige Konnektivität zwischen Systemen habe. Ich habe das Problem, dass ich eben mit Strom aufpassen muss, also elektrischer Leistungsaufnahme, mit Gewicht aufpassen muss und so weiter. Dass ich sehr langlebiges Material habe, das ich nicht mal eben austauschen kann. Das alles, was darauf basiert, da muss im Zweifel jemand hingehen. Wir fahren mal sicherheitshalber runter und dann geht jemand hin. Funktioniert alles nicht. Und ich habe einen Bereich, der, was Security betrifft, noch ja in den letzten Jahren erst angefangen hat, sich da groß aufzubauen oder zu positionieren, wo also noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und das, finde ich, ist eine Kombination, die super spannend ist. Und dann gerade auch die Herausforderung, beispielsweise, wenn ich einen Server auf der Erde verliere, ja gut, Pech gehabt, schade, aber ersetzen wir. Bei Space-Projekten ist Loss of Mission ein großes Problem. Wenn ich sage, ich kann diese Mission, die einfach richtig viel Geld gekostet hat, und nochmal um Zahlen zu nennen, so ein Ariane-Launch, das sind wir halt schon bei 100 Millionen für einfach nur die leere Rakete ohne den Satelliten. Da kann ich nicht einfach sagen, ja gut, schade, was launchen wir halt den nächsten. Das ändert sich tatsächlich ein bisschen mit New Space. Ich hatte ja vorhin gesagt, Da ist Nachschießen statt Maintenance tatsächlich eine Option. Aber so beim klassischen Space habe ich plötzlich Requirements drin, wo ich dann ganz anders auch über meine Security nachdenken muss. Und wie ich dazugekommen bin, noch zu dieser Frage. Diese Space-Projekte sind ja im Regelfall oder werden von großen Konsortien getrieben, wo es dann einen Hauptauftragnehmer gibt, der eben dann sich von der ESA, von der EU-Kommission oder von wem auch immer bezahlen lässt und die einzelnen fachlichen Teile dann per Unterauftrag weitergibt an Spezialisten. Und über diese Schiene sind wir als Institut reingekommen in ein Space-Projekt. Und von dort aus ging das dann weiter, weil so viele unterschiedliche Akteure jetzt, zumindest bei den großen Missionen, tummeln sich da auch nicht. Natürlich, es gibt New Space-Bereich, vieles, aber jetzt die klassischen Leute, die sagen, ich mache die ESA- oder EU-Projekte, Das ist begrenzt und dann ist es halt auch oft so, dass man dann zum nächsten Projekt wieder eingeladen wird, als Teil vom Konsortium bei irgendwas mitzubieten und dann fächert das so aus. Dann fängt man halt mit einer Sache an und dann plötzlich hat man eine ganze Reihe space-relevanter Projekte.
Cool. Ja, dann hast du ja durch deine Arbeit relativ viel mitgekriegt, was da so los ist im Weltall. Hast dir da detailliertes Wissen drauf geschafft. Bereitet dir das, was alles passieren kann? Eigentlich schlaflose Nächte? Also... Ach, die ganzen Angriffe, die ganzen Auswirkungen.
Nee, also irgendwann kommt man zu dem Standpunkt, wo man halt irgendeine Nachricht wieder liest, dass irgendwas schiefgegangen ist, sei das jetzt auf der Erde oder im Weltall und sagt, Ja gut, das war halt einfach wieder eine völlig unnötige, dumme Sicherheitslücke, aber so ist halt die Welt. Also das soll jetzt nicht resigniert klingen, aber man kann da nicht in den riesigen persönlichen Panikmodus verfallen, sondern man muss dafür sorgen, dass die Systeme vernünftig abgesichert sind. Und man muss aber auch anerkennen, dass es immer noch Legacy-Systeme gibt, dass es immer noch Systeme gibt, die einfach richtig schlecht gemacht sind und dass da halt immer auch mal Dinge passieren. Mhm. Und das ist nicht gut, das ist auch kein Fatalismus. Aber da persönlich zu sagen, ich drehe da jetzt am Rad, das macht die Sache ja auch nicht besser.
Der Blick in die Glaskugel.
Und machen da auch gleich einen Schwenk in einen ganz anderen Aspekt des Themas. Ich habe mich da bei der Vorbereitung, haben wir ein schönes Video gesehen im Internet, dazu schön plastisch dargestellt mit Leuten, die sich damit auseinandersetzen.
Mit Glaskugel?
Nee, mit Space Security. Also es ist ja ein nischiges, aber total zukunftsträchtiges Thema. Und ja, ich sag mal, selten war eine Zukunft so sicher. Insofern suchst du schon Nachwuchskräfte?
Ja, natürlich. Also Leute, die Ahnung von IT-Security haben, sind immer ganz gerne gesehen. Jemanden zu finden, der Ahnung von Space-Themen und Ahnung von Security hat, das wird schwierig. Aber wer einen soliden Background in IT-Security mitbringt, der kann sich in Space-Projekte durchaus einfinden. Wie gesagt, das sind ja oft auch größere Konsortialprojekte. Das heißt, auch ich habe den CCSDS-Standard nicht auswendig gelernt für Kommunikation zwischen Bodenstationen und Satelliten. Aber da gibt's Leute für, die kann man dann im Konsortium auch fragen. Wichtig ist eben nur, dadurch, dass diese Leute die Space-Expertise ja schon abdenken, dass man selber mit einer IT-Security-Expertise reingeht, kritische Fragen stellt, sagen, muss das so sein? Können wir das nicht anders machen? Und das passiert im Kleinen auf jeder Mission oder sollte auf Missionen passieren, bis hin zu, ich sag mal so, orthogonalen Organisationen wie den Expertenkreisen, bis hin zu letztlich auch Standardisierung oder ja Harmonisierung von zum Beispiel den nächsten Anforderungen, die dann rausgehen, als Teil von einem Secure Development Guide beispielsweise in den Raumfahrtorganisationen. Wir sind natürlich auch mit unserem Background in Softwaresicherheit stark daran interessiert, wie kriege ich eigentlich die IT-Systeme, die in den Satelliten laufen, die in Raumfahrzeugen laufen, sicher. Mhm. Es gibt jetzt schon erste Ansätze, wo man sagt, so ressourcenlimitiert wie wir früher waren, sind wir heute auch nicht mehr. Wir können adaptierte Linux-Varianten da fliegen. Da hat man schon mal relativ viel an Bord, wo man sagen kann, naja, ich habe zumindest mal Protected Memory, also Speicherbereiche zwischen Prozessen, ich kann verschiedene Accounts trennen, ich habe so No-Execute-Bits, bisschen SLR kann ich machen. Also ich habe so ein paar klassische Schutzmechanismen vom PC, die ich jetzt mitfliegen kann. Das ist aber noch beim besten Willen nicht der Standard. Auch da wieder dieser Trade-off zwischen Gewicht, Stromverbrauch, dem, was ich eigentlich berechnen will. Solche Fragestellungen wie, wenn ich große Konstellationen habe. Wir reden ja mittlerweile, Stichwort Starlink, nicht mehr davon, dass wir ein oder zwei Satelliten hochschießen. Mhm. Ich glaube, die größte deutsche nationale Konstellation in Staatsbesitz, glaube ich, 5 Satelliten oder sowas. Davon reden wir ja längst nicht mehr. Wir reden ja bei Starlink von den hunderten Satelliten letztlich, die da innerhalb relativ kurzer Zeit gelauncht werden. In Summe sind das natürlich noch deutlich mehr. Wie kriege ich sowas überhaupt konsistent? Stichwort Updates. Warte ich, bis ich nachschieße, ist vielleicht ein bisschen zu spät. Muss ich mit jedem davon Connectivity haben? Kann ich zwischen den Satelliten wieder Verteilmechanismen aufbauen für meine Updates?
Genau, vielleicht nochmal so ein kleiner Fun-Fact, der uns bei der Recherchevorbereitung auch untergekommen ist, wie viele Satelliten es gibt.
Unfassbar.
Genau.
Wir haben nämlich eine ganz tolle Seite gefunden, eine interaktive Seite. Da ist so der Orbit abgebildet und die unterschiedlichen Satellitensysteme, die da gerade so aktuell rumfliegen. Man kann das dann so anklicken, möchte man jetzt nur die Starlink-Satelliten sehen oder, keine Ahnung, die GPS- oder GLONASS-Sachen. Und es ist ein Gewimmel. Man denkt ja immer so, man ist einsam im Space und da ist man null einsam. Da ist alles voll.
Genau, die Zahl, die da so...
Plus Müll, der ist da nicht auf der Karte.
Genau, der ist noch gar nicht drauf. Und ich glaube, das waren 12.000 Satelliten aktuell, wenn das
überhaupt reicht. Ja, Starlink hat einen signifikanten Prozentsatz. Die sind tatsächlich der größte Einzelbetreiber. Okay. Aber das ist auch ganz interessant. Du hast Gewimmel angesprochen. Tatsächlich gibt's im Moment einen Satelliten, der soll so Baumbeobachtung und sowas machen. Der muss aber über Europa und über den USA seine Instrumente deaktivieren, weil der leider auf demselben Frequenzbereich unterwegs ist, wie militärische Satelliten die Raketenstarts erkennen sollen. Und eine Regel gilt eigentlich trotz aller nicht vorhandenen Regeln, über die wir gesprochen haben. Militär hat Vorfahrt. Ja. Das heißt... Okay. Das ist jetzt für diese Mission auch kein Riesenproblem, weil diese Bewaldungsanalyse und sowas natürlich für Regenwald oder ähnliches super interessant. Mhm. Wenn man das jetzt für Europa nicht hat oder für Nordamerika nicht hat, dann ist das halb so wild. Also es ist jetzt kein Loss of Mission quasi. Aber das zeigt schon mal, ich muss jetzt nicht nur auf den Platz achten oder auf Kollisionen mit Schrott oder mit anderen Satelliten. Ich muss auch gucken, dass ich mir meine Frequenzbänder sauber halte. Mhm. Und da reden wir dann auch davon, dass wenn ich ein Frequenzband habe, es gibt sogenannte Frequenzsicherungssatelliten. Die machen nichts anderes als da sein und die Frequenz bedienen, damit ich nicht das Recht auf die Frequenz verliere. Mhm. Damit ich irgendwann mal wieder
hergehen kann. Use it, don't lose it.
Genau. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie Slots auf Airports. Da gibt es auch Flugzeuge, die fliegen eigentlich sinnlos und leer durch die Gegend. Leer,
ja,
genau.
Aber wenn die nicht bedient werden, dann wird die Route entsprechend gesperrt. Ja.
Genau, dann verliere ich den Slot und sowas Ähnliches haben wir mit den Frequenzen da auch. Mhm. Also das sind auch, solche Sachen haben auch einen monetären Wert.
Ja, klar. Weil, ne, wenn die belegt ist, kommst du nicht mehr so schnell ran.
Das ist genau, das heißt, es kann sinnvoll sein, sowas einfach quasi auf Halde zu halten, auch wenn ich es gerade gar nicht brauche, weil im Zweifel ist das was, das ich wieder jemandem verkaufen kann, damit hat es quasi einen Wert in der Bilanz.
Genau, deswegen hat man auch manchmal Flieger, die nicht ausgebucht sind und trotzdem fliegen.
Ja, oder zum Satelliten, Beispiel. Die einfach oder, irgendwas genau, funken,
genau.
Völlig sinnfrei.
Die das Band bedienen eben. Genau, aber
Frequenzsicherungssatelliten.
Nochmal zurück zu den Nachwuchsdingen. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du da auf ein Thema ansprichst. Du hast unseren ESA-Hackathon überhaupt nicht erwähnt, Steven.
Ja, tatsächlich bisher noch nicht. Wir haben gemeinsam mit der ESA einen Hackathon veranstaltet, Pwn the Rover, wo es darum ging, einen CTF mit Red Team und Blue Team Aktivitäten
also
zu spielen.
CTF, Capture the Flag, also.
Genau, also normalerweise funktioniert das CTF so, dass Teams Aufgaben bekommen und diese Aufgaben lösen und für die Aufgaben gibt es Punkte. Wir haben das ein bisschen erweitert und haben gesagt, die Aufgaben gibt es nicht einfach so, sondern man muss mit einem Rover, kommen wir gleich noch dazu, wie der im Detail aussah, durch ein Parcours fahren, eine simulierte Basis und muss dort QR-Codes scannen und die QR-Codes führen dann zu den Challenges. Und während man selber fährt, können die anderen Teams den eigenen Rover angreifen, um entweder einen daran zu hindern, die QR-Codes zu finden oder die QR-Codes abzugreifen, um selber nicht fahren zu müssen. Und man selber kann seinen Rover verteidigen. Und das ist dahingehend ganz interessant, weil man als Team von 5 Leuten dann eine Strategie braucht. Mhm. Ist meine Strategie, ich will eigentlich nur fahren und das Beste hoffen, ist meine Strategie, mein Betrieb ist mir eigentlich völlig egal, ich greife für die anderen an und ziehe das ab. Oder ist meine Strategie, ich nehme von meinen 5 Leuten, die teile ich halt irgendwie auf fahren, auf Challenges lösen, auf verteidigen, auf angreifen. Das muss man sich dann überlegen und man muss auch seine Strategie agil ändern. Wenn man jetzt sieht, die anderen hier, das ist schon so ein bisschen das Konzept Kneipenschlägerei, da muss ich vielleicht mehr auf die Fans gehen. Wenn ich sage, die sind eigentlich alle ganz nett, da kann ich auch mehr auf Fahren gehen und kann einfach nur meine Challenges lösen. Und ja, das war super erfolgreich.
Mhm. Bei den Rovern, aus ganz Europa hatten wir ja, Teams da, ne? Italien, die sind extra angereist Polen, hier.
Deutschland.
Ja. Genau. Mhm.
Die hatten da natürlich keine echten Mars Rover, weil die waren da doch ein bisschen over budget. Es gibt aber mit realistischer Software gibt es den ExoMai, also nicht wieder ExoMars.
Genau, aber es war ein richtiger Rover. Es war eigentlich nicht so ein abstraktes Spiel, ne? Sondern
genau. Ja. Echter Hardware. Der ExoMai ist halt 3D gedruckt. Das heißt, der hält sich vom Preis ein bisschen her in Grenzen. Da läuft ein Raspberry Pi drin. Also das ist jetzt was, wo man mit einem begrenzten Budget an so einen Rover kommt. Und die haben wir durch ein extra aufgebautes Labyrinth geschickt, eben auch mit ein paar space-spezifischen Einschränkungen. Also am Anfang hatten die Teilnehmer zwar die Rover, aber quasi nach dem Launch kamen die in einen anderen Raum und dann gab es nur noch Remote-Zugriff auf die Rover. Mhm. Das heißt, wer seinen Remote-Zugriff verloren hatte, hatte halt auch ein Problem. Auch sowas wie, was ist eigentlich der Status von dem Rover? Ich brauche meine Kamerabilder dafür. Wenn jetzt ein anderer mir da Fake-Kamerabilder injectet durch einen Angriff, dann habe ich ein Problem. Umgekehrt kann ich natürlich versuchen, dem irgendwie nur noch Bilder von Gummibärchen anzuzeigen. Also da sind wir bei all diesen Sachen, die man normalerweise bei so einem erdgebundenen System, wo ich hinlaufen kann, nicht in der Form hat.
Und genau, deswegen will ich nicht sagen,
dass hinlaufen immer einfach und billig ist. Aber im Weltraum ist es halt extrem schwierig. Ja, beim Hubble-Teleskop ist man hin und hat Dinge repariert. Aber das sind riesige Vorlaufzeiten, Kosten. Und da wird man dann auch teilweise zu dem Schluss kommen und sagen, naja, realistisch geht's halt jetzt nicht. Und dafür muss ich planen.
Genau. Und das war aber auch echt ein schönes Projekt jetzt für uns, genau, Anna. Also wer mag, kann sich das nochmal im Internet nachgoogeln. Der Satellit, das ist halt echt, das ist ein Süßer, ne? Anna, du warst ganz begeistert.
Der ExoMai, der kleine Rover, ja. Ich glaube, da gibt es auch eine Bastelanleitung. Ne? Da gibt es eine Bastelanleitung bei der ESA, dass man sich den drucken kann. Auch
das ganze Ding ist Open Source. Also man kann die 3D-Druckteile sich ausdrucken, kann die zusammenbauen. Die Software ist Open Source für den Raspberry Pi, der da drin läuft. Man braucht da noch ein paar Servomotoren, einen Akku und so weiter. Aber das kann man sich alles bauen. Da ist man, glaube ich, bei Teilen, wenn man sie einkauft, bei 500 Euro. Und die Arbeitszeit kommt noch oben drauf. Die ist tatsächlich, wenn man das von jemandem bauen lässt, deutlich teurer als die Hardware. Aber wer das so als Bastelei zu Hause machen möchte, es geht definitiv.
Der Nerdfaktor.
Ja, du bist ja im House of Nerds, kennst auch die Kategorie eigentlich Nerdfaktor. Und wir wollten dich aber nochmal fragen, was macht dich zum Space Nerd?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, das technische Interesse für Themen, wobei das bei mir immer mit der Brille IT-Security ist. Jetzt weniger dieses, oh, jetzt hat halt irgendjemand einen neuen Feststoffbooster oder so. Ja gut, das schaue ich mir auch mal an. Aber mehr so diese Fragestellung, wie kriege ich Sicherheit eigentlich wirklich in kritische Operations rein? Wie kann man das wirklich im Detail machen? Ich gebe mich nicht mit so einer Antwort zufrieden wie, ja, dann nehmen wir halt einen EU-Supplier. Nee, das hilft halt auch nichts.
Aber Steven, du erinnerst dich vielleicht nicht mehr dran. Aber ich war mit dir mal bei der ESA in der Vorbereitung zum Hackathon. Und wir durften da eine Führung noch bekommen im Anschluss. Und die war, glaube ich, auf 45 Minuten.
Ja, wir haben immer überzogen. Das passiert jedes Mal.
Ja. Also ich sag mal, ich war nach 60 Minuten war ich gut informiert und wäre auch gegangen. Und du kanntest Satelliten, du kanntest alle Missionen. Ihr habt euch dann in Fachdiskussionen vertieft und ja, ne, Anekdoten über Satellitenmissionen. Nee,
ich will halt, dass die Details dazu wissen und verstehen. Mir reicht keine Pauschalantwort, weil das kommt halt auch aus der IT-Security. Wenn du dich mit Pauschalantworten zufrieden gibst, dann wird das irgendwo um die Ohren fliegen. Mhm. Weil da machen wir halt eine Verschlüsselung. Nie. Ist das überhaupt das Ziel, was du erreichen willst? Und am Ende nach genügend Nachbohren stellst du fest, na, eigentlich braucht er eine vernünftige Authentifizierung. Seine Verschlüsselung, die kann er dran geben, die ist ja gar nicht Teil des Problems. Und ich glaube, man muss versuchen, sich in ein Thema so einzuarbeiten. Und natürlich ist ein gewisses Interesse da. Also es hat einen Grund, dass ich jetzt nicht Security für Bananenplantagen mache.
Aber du kennst wirklich, ich weiß nicht, wie viele Missionen es gibt, ne? Oder ich weiß nicht.
Ich würde nicht behaupten, dass ich jede Mission kenne. Gerade im Bereich Research Missions gibt es ja auch einfach extrem viele, die jetzt...
Ich frage mal anders, hast du einen Lieblingssatelliten?
Lieblingssatelliten ist jetzt schwer zu sagen. Es gibt ein paar von den Großprojekten, die ich ganz spannend finde. Das ist einerseits Galileo, weil da haben wir ja wirklich das Thema, wie kriegt man letztlich Navigation so hin, dass man sich auch auf die Signale verlassen kann. Wie können wir nicht nur europäische Souveränität sicherstellen, sondern auch was bauen, was eben nicht den Legacy hat von GPS, sondern wo wir gewisse Sicherheit mit reinbauen können.
Ich habe noch eine wirkliche Verständnisfrage. Ich bin bei der Recherche auf einen Umstand gestoßen, da weiß ich nicht, ob er stimmt. Hat mich aber überrascht. Du hast vorhin schon gesagt, da gibt es auch viel Strahlung im Space. Ich habe gehört von diesem Bitflip-Phänomen. Und dass es da gewisse...
Jetzt machst du am Ende noch passiert. Den Bitflip.
Den Bitflip. Am Ende muss der Bitflip noch kommen. Das passt so in die Nerdy-Ecke. Also Bitflip heißt wirklich, dass unter einer gewissen Strahlung ein Bit von 0 auf 1 umspringen kann oder umgedreht. Und es gibt im Weltraum Gebiete, die besonders einer besonderen Strahlung ausgesetzt sind und da wohl scheinbar besonders anfällig sind, habe ich zumindest gehört. Jetzt habe ich dich mal da, jetzt dachte ich, frage ich mal.
Also grundsätzlich hast du eine ganze Reihe von Umgebungsfaktoren, die du berücksichtigen musst bei deiner Hardware. Lange bevor das Ding oben ist, hast du schon einen Raketenstart. Und je nachdem, was du da für einen Booster verwendest, kann es sein, dass du sowieso elektromagnetische Impulse allein nur von dem Zündvorgang von deinen letztlich chemischen Reaktionen reinkriegst, die dir das Ganze nach oben jagen. Das heißt, dein Shielding muss das alleine schon abfangen können. Dann hast du Temperaturunterschiede, du hast Druckunterschiede, weil du kommst von der Erde, du fliegst hoch. Das muss dein Satellit abfangen können. Das heißt, du hast irgendwo so Operational Conditions, unter denen das Ganze funktionieren muss. Und je nachdem, wo du bist, heißt zum Beispiel auch, in welchem Orbit du bist, sehen die anders aus. Die sehen auch anders aus, je nachdem, wie lange deine Mission leben soll. Also beispielsweise, du kassierst immer mal Kleinstpartikel. Die fliegen auf so einen Sonnensegel, das passiert, das kannst du nicht verhindern. Die Frage ist nur, wie viele Treffer sind okay, bevor dein Sonnensegel nicht mehr genügend Strom liefert. Je länger du lebst als Mission, desto mehr musst du natürlich auch an Puffer letztlich einkalkulieren. Da gibt's schöne Bilder, wo so ein Sonnensegel ja, halt
aber,
einfach.
Aber was ist mit dem
Bitflip?
Was ist mit dem Bitflip?
Ja, der passiert. Du kannst natürlich anfangen, dein Kram zu schirmen. Im Zweifelsfall wird das halt einfach sehr schwer. Mhm. Also so einmal alles in Kiste eingießen ist halt schlecht. Oder du sagst, ich habe Redundanzen drin, um im Zweifelsfall Bitflips zu merken, zum Beispiel bei Error Correcting Codes of Memory. Mhm. Und dann weißt du halt, okay, die Berechnung war halt für die Tonne nochmal. Oder du kannst halt, wenn wir jetzt in Richtung Error Correcting Codes gehen, ich weiß, dass der Speicher nicht stimmt, aber ich kann ihn zurückrechnen, solange ich nicht mehr als so und so viel Bitflips kassiert habe.
Okay.
Also solange die Integritätsinformation mit kaputt ist. Aber das Schöne dabei ist, wir reden ja jetzt nicht von einem motivierten Angreifer, wir reden ja jetzt von statistischen Effekten bei diesen Bitflips über Strahlung. Das kannst du modellieren, das kannst du simulieren, da kannst du mit Statistik anrücken und kannst sagen, okay, solange meine Menge an Bitflips, wie viele innerhalb von einem gewissen Zeitraum passieren, wie die verteilt sind und so weiter, solange ich das richtig modelliert habe, kann ich dafür eine Lösung angeben.
Genau, aber nochmal zu meiner letzten Frage, die ich jetzt zumindest noch auf dem Zettel habe. Angreifer. Wir haben, ich sag mal, indirekt schon viel drüber gesprochen. Die Motivation der Angreifer, also man denkt natürlich an staatliche Angreifer in einem gewissen Umfang. Gibt's andere Player? Gibt's da auch, wie man es hier auf der Erde erlebt hat, eine zunehmende Tendenz zu Angriffen? Gibt's verstärkt eine Arbeitsteilung von Angreifern auch im Space-Bereich? Also wie sieht die Angriffssituation aus und die Tendenz?
Also grundsätzlich muss man sich immer das Ziel anschauen. Wenn wir sagen, wir reden von einem großen Institutional-Satelliten, also wenn wir von sowas wie GPS reden als Konstellation, wenn wir von Galileo reden, dann reden wir natürlich auch von staatlichen Akteuren. Da reden wir davon, dass jetzt Russland einen Krieg in der Ukraine führt und deswegen nicht möchte, dass zum Beispiel GPS-gelenkte Waffensysteme Fähigkeiten etablieren. Mhm. Wenn wir jetzt von kommerziellen Satelliten reden, da kann man sich durchaus auch vorstellen, dass man den klassischen Cybercrime-Ansatz da drin hat. Mhm. Also so eine Ransomware auf dem Satelliten bei Nord, das würde mich nicht überraschen. Mhm. Oder wo man jetzt sagt, ja, wir haben den Satelliten gehijackt, wir haben den jetzt einmal gedreht und wenn du den zurückgedreht haben willst, dann zahl halt Kohle. Es würde mich alles nicht überraschen. Zu dieser Arbeitsteiligkeit, die sehen wir aber grundsätzlich jetzt schon, weil auch staatliche Akteure sich ja durchaus privatwirtschaftlicher Firmen ist jetzt das falsche Wort.
Dienstleister
bemühen, wo dann also zum Beispiel Vulnerabilities eingekauft werden oder ganze Exploits eingekauft werden oder ja Services eingekauft werden, wie zum Beispiel sich irgendwo ein Botnet zu deployen, um dann über das Botnet raus zum Beispiel irgendeine Bodenstation zu dossen oder ähnliches. Also, dass wir da so monolithisch alle Leute in einem Büro haben, die einen Angriff fahren, ich glaube, die Welt ist schon lange vorbei.
Die ist, aber setzt sich dann im Space quasi auch sofort. Super. Ganz, ganz lieben Dank. Also ich bin total gut informiert, fühle mich zumindest aktuell so. Haben wir irgendwas vergessen, Steven?
Möchtest du noch was sagen?
Ja.
Ich denke, das Wichtigste haben wir abgehandelt. Wer natürlich jetzt Interesse hat, da was zu tun, zu sagen, ich möchte da an Security mitarbeiten, möglichst auf der Whitehead-Seite, der kann sich natürlich gerne melden. Wie gesagt, solide Kenntnisse in IT-Security sind auf jeden Fall notwendig. Mhm. Fähigkeiten so in Richtung systematische Bedrohungs- und Risikomodellierung, um jetzt zu überlegen, welche Maßnahme setze ich, warum setze ich die, wie setze ich die, ist auch auf jeden Fall vom Vorteil. Dann einfach über die üblichen Recruiting-Kanäle des Instituts melden. Und ansonsten, wenn natürlich mal wieder Hacking-Events oder Ähnliches stattfinden, sind wir natürlich auch immer froh für engagierte Leute, die Lust haben, da die Challenges zu knacken.
Genau, sind vielleicht auch Masterarbeiten oder sowas in dem Thema möglich?
Masterarbeiten sind tatsächlich ein bisschen schwierig im Space-Bereich, weil das relativ langlaufende Projekte oftmals sind und die Einarbeitungszeit dann entsprechend länger ist. Da haben wir jetzt konkret nichts. Bei studentischen Hilfskräften kann ich mir aber durchaus vorstellen, wenn da jemand entsprechend motiviert und engagiert ist, den auch in solches Projekt mitzunehmen.
Wunderbar.
Super. Vielen Dank.
Gern.
Genau. Ganz herzlichen Dank, Steven, dass du zum wiederholten Male hier bist. Herzlichen Dank auch an Regie und Technik, Evelina Winkler und auch unseren Schnittmann Henning Schwöre und natürlich an meine liebe Co-Moderatorin Anna Spiegel. Dankeschön, Anna.
Ja, Oliver. Danke auch an dich.
Ja, und wir freuen uns immer über Fragen und Anregungen, also schreibt uns gern an podcast@sit.fraunhofer.de. Ihr könnt uns gerne Themenwünsche geben, Gästewünsche, gerne auch Feedback, lesen wir alles und antworten auch in der Regel. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.